In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Georg Pangl bei uns zu Gast. Wir sprechen mit dem österreichischen Spitzenfunktionär über den Herbst in der Admiral-Bundesliga, den ÖFB im Allgemeinen und natürlich auch über die anstehende Fußball-WM in Katar.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 168.
Befindet sich bereits in der Winterpause. Wir hingegen starten mit vollem Elan rein in eine neue Folge von der Audiobeweis. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und Ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den ehemaligen Bundesliga-Vorstand und Generalsekretär der EPFL. Dazu hat er lange Zeit für den ÖFB und die UEFA gearbeitet. Sein erstes Buch, Mein Theater der Träume, ist bereits erhältlich. Herzlich willkommen, Georg Pangl. Schön, dass Sie heute mit dabei sind bei unserem Podcast.
Hallo die Herren, hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich dabei zu sein.
Sehr schön, schöne Grüße auch wie immer an dich Alfred. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. Du freust
schöne
dich
auch. Schöne Grüße zurück.
Sehr schön und natürlich auch schöne Grüße an dich Martin. Servus.
Ja, ich freue mich, dass wir erstmals zwei Burgen haben und damit eine zumindest Parität haben.
Ja, einen Mönchhofer und einen Stotzinger. Sehr schöne Runde, wie ich finde. Georg Pangl, zuerst einmal, das wissen ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie Stotzinger sind, habe ich jetzt nicht zu viel verraten. Und ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, wer Sie kennt, der weiß, dass Sie unglaublich aktiv sind. Derzeit sind Sie ja Geschäftsführer der Pangl Football Group. Sie haben Ihr erstes Buch veröffentlicht, habe ich ja schon erwähnt, dadurch auch einige Termine, die Sie wahrnehmen. Wie geht's Ihnen denn und wie ausgelastet sind Sie derzeit?
Also ich bin extrem ausgelastet, dank der Nachfrage. Bin gestern um 2 Uhr in der Früh aus Salzburg nach einem Auftritt bei einem TV-Sender nach Hause gekommen. Habe am Nachmittag wieder eine Zeitung mit einem Live-Talk. Am Abend bin ich bei einem TV-Sender in Wien, ohne da Werbung zu machen. Aber ich bin sehr ausgelastet. Die Woche ist voll mit Terminen. Aber es gibt Schlimmeres. Es ist ein positiver Stress, der echt Spaß macht. Und ich freue mich auch heute, bei euch Gast zu sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wir sehen uns ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die Stimmung dann auch nicht, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen fad ist, ist natürlich ein Podcast, das heißt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann nur zu hören. Sie sind sehr fit. Wie genau gestaltet sich ein Arbeitstag bei Ihnen? Wie können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch vorstellen?
Also wie gesagt, gestern 2 Uhr Ankunft zu Hause, dann noch natürlich Toilette, Bad, 6 Uhr läutet der Wecker. Heute habe ich eine Stunde länger geschlafen, um ehrlich zu sein, dass man wirklich fit bleibt, weil was ich brauche für meine Fitness ist einfach der Schlaf als Basis, dann gesundes Essen. Dann war ich heute im Nebel, im burgenländischen Nebel mit meiner Labrador-Dame, die mir da Gesellschaft leistet. Mit unserer Melba war ich ausgiebig spazieren, normalerweise gehe ich laufen. Aber weil ich so ein bisschen Grippe gespürt habe, bin ich sehr feinfühlig, was meinen Körper betrifft, deswegen heute nur spazieren. Dann einen gesunden Porridge mit Obst und vorher heißes Wasser mit Ingwer und dann einen grünen Genmaicha-Tee. Also ihr könnt da alle Details von mir wissen. Und dann wahrscheinlich, was euch mehr interessiert, ist einfach der Tagesablauf. Wie ich schon gesagt habe, es ist fast stündlich so, dass es Termine gibt, Medienanfragen, also ich habe das Gefühl, es ist fast mehr als rund um den Wettskandal in der Bundesliga, wo es extrem war. Und ja, bis hin zu Sportbild, dann einen Call am Nachmittag und wie gesagt, verschiedenste Medienauftritte, macht Spaß. Und ja, und ich kann jetzt endlich, wenn ich das nur anfügen darf, meine Meinungen zu Themen sagen, ohne dass ich jemanden anklagen will. Das tut man nicht, weil wenn ich mit einem Finger auf euch zeige, zeige ich mit 3 Fingern ohnehin auf mich. Aber ich kann irgendwo Meinungen sagen zu Themen, die jetzt natürlich aktuell sind, wo ich nicht irgendwo dann vom Aufsichtsrat oder vom Präsidenten irgendwo dann höre, Georg, so offensiv hättest du das nicht kommunizieren sollen und so weiter. Also das ist jetzt ein Luxus, den ich mir leiste, ohne noch einmal jemanden anzuklagen, aber einfach die Wahrheit ans Tapet zu bringen, wie man so schön sagt, aufs Tapet. Und das so summa summarum, ohne jetzt wirklich zu sehr ins Detail zu gehen. So schaut es bei mir mal aus und das macht natürlich Spaß. Und verschiedenste Bücherpräsentationen, die fast täglich am Programm stehen.
Ja, Alfred, hört sich alles sehr spannend an. Warst du heute auch schon im Nebel spazieren, beziehungsweise hast du auch schon deinen Beruhigungstee getrunken?
Also wenn ich mir das vom Georg anhöre, dann bin ich die ganz klare Antithese.
Ja, aber du kannst schon lange deine Meinung
schreiben. Alfred könnte ein Buch schreiben. Dann.
Ja, aber mein Buch, wenn ich mein Buch schreibe, dann lande ich am Limoniberg.
Aber ja, das wollen wir nicht.
Aber die Inhalte sind so arg, da würden alle einpacken. Also ja. Wurscht, Mein Tagesablauf ist gänzlich anders. Keine Termine. Der einzige ist der Termin des Mittagessens. Das koche ich auch vorher. Ansonsten bin ich froh, wenn Gott und die Welt mich in Ruhe lässt, außer Sky.
Sehr schön gesagt. Ja, der heutige Podcast-Termin, den wollten wir natürlich auch noch mit dir wahrnehmen. Also, die Admiral-Bundesliga befindet sich schon in der Winterpause. Wir werden heute einige verschiedene Themenbereiche diskutieren. Georg Pangl, Sie waren rund 10 Jahre Bundesliga-Vorstand plus ein paar zerquetschte, sage ich jetzt einmal. Die Bundesliga ruht jetzt bis Anfang Februar. Wie stark befassen Sie sich noch mit der österreichischen Liga? Wie sehr verfolgen Sie das Geschehen?
Ich bin natürlich nach wie vor Sky-Abonnent und ich glaube, beim ÖMTC würde ich schon irgendwo die silberne Plakette bekommen. Aber Scherz beiseite, ich verfolge es natürlich und ich habe eine Riesenfreude, wenn ich an Fredl oder die Experten Martin und Co. und mein Idol und meinen Kollegen von damals, Hans Krankl und so weiter, wenn ich all die Experten am Bildschirm sehe. Ich verfolge es natürlich, schaue natürlich auch über Sky, das haben wir in Österreich, Gott sei Dank, im Vergleich zu den Deutschen, sind wir ja da sehr, sehr bevorzugt mit der Premier League und DFL und so weiter. Also ich schaue wirklich sehr viel, lese viel nach und ist natürlich immer noch und wird es bleiben, ein Teil meiner DNA. Wenn man da 10 Jahre wirklich gesessen ist, habe immer noch Kontakt mit Christian Ebenbauer und Co. Und habe Sorgen mit ihnen, die ich teile, wenn es welche gibt und ich freue mich mit meinen Nachfolgern. Also unterm Strich bin ich immer noch natürlich sehr verbunden nach 10 Jahren des Berufslebens.
Ja, und weil Sie das jetzt gerade erwähnt haben, die internationalen Bewerber, die gibt es ja auch bei uns, bei Sky Sport Austria, Champions League,
sowieso,
Conference League, Europa League.
Das weiß man ja, das muss man nicht erwähnen, aber sicherheitshalber haben Sie es gesagt.
Habe ich es jetzt gemacht. Was waren für Sie so die positiven, vielleicht auch die negativen Überraschungen jetzt sportlich gesehen einmal?
Das ist jetzt Ansichtssache. Wenn man sich die Tabelle anschaut, ich habe jetzt heute gerade im Kurier gelesen, ein lieber Freund von mir und auch Ex-Experte, vielleicht wird das wieder, der Klaus Hartberg hat sich vom Klaus Schmidt getrennt. Das sind dann immer, wenn man wirklich einen Bezug hat zu den Clubs, wie auch zu den Trainern und zu den handelnden Personen, dann ist das für mich immer das Menschliche, was im Vordergrund steht. Aber wir kennen die Gesetze des Fußballs. Das ist halt einmal so. Man kann noch so gut sein, man kann sich noch so bemühen mit der Mannschaft. Wenn halt die Erfolge sich nicht einstellen, dann kommen die Gesetze des Fußballs zu tragen. Positiv, Salzburg ist einmal eine Bank, dass die vorne sind, hat ein bisschen, der Motor hat ein bisschen gestottert. Aber natürlich ist es schön zu sehen, um ganz offen zu sein, und da kommt bei mir wieder ein bisschen der Romantiker durch, wenn die Wiener sich jetzt hoffentlich Gott sei Dank erfangen. Rapid hat jetzt wieder ein bisschen einen Lauf bekommen. Und ich habe immer und habe ich noch immer ein Herz gehabt für die kleineren Vereine. Und ja, wenn man dann vorstellt, dass wieder einer absteigen muss, ist es jetzt schon schade für den, weil jeder arbeitet, tut sein Bestes und wenn man einen Trainer wie den Herrn Klose hat und so weiter, dann sind das schon für mich Zeichen, wo ich auch die zuständigen Herrschaften in den Clubs belohnen würde, weil sie aktiv sind, weil sie ein bisschen ins Risiko gehen, weil sie eben einen ehemaligen Weltklasse-Spieler ins Ländle bringen in dem Fall. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Positives und Negatives kann ich mich gar nicht so erinnern, das ist nicht mein.
Aber Georg, weil du ein Herz für kleinere Clubs hast, was fällt da dann ein zum SV Mattersburg?
Ist alles in meinem Buch nachzulesen. Na, Scherz, das ist nur der Erstkontakt von meinem Buch nachzulesen. Ist natürlich, wenn man zurückblickt, Fredl war ja auch aktiv vor Ort, und man weiß und kennt die Geschichte nicht, dann war Mattersburg eine legendäre Geschichte. Das darf man ja nicht vergessen. Kleine Stadt mit all dem, wie sich der Club entwickelt hat. Nur wenn man jetzt die Geschichte im Nachhinein kennt, war es natürlich ein Wahnsinn. Da waren so viele Emotionen dabei, so viele Menschen, die Freude gehabt haben mit dem Verein, und das war alles im Prinzip auf Betrug aufgebaut. Das ist natürlich unvorstellbar. Und schade, dass jetzt das Burgenland am Ende des Tages halt irgendwo mit 3 Vereinen in der Regionalliga Ost herumkrebst und keine Perspektive hat, da irgendwo zweite Division oder schon gar nicht zu sprechen von der obersten Leistungsstufe von der Bundesliga hat. Schade, wunderbare Anlage dort, die Akademie trainiert dort, der Mattersburger SV, wie er jetzt heißt, glaube ich, ist jetzt der Herbstmeister der ersten.
2020, genau.
Genau, ersten Klasse Mitte geworden. Also da tut sich was, aber da wird man nie mehr an diese Höhen logischerweise herankommen können. Und die Frage ist, ob es irgendeinen Verein gibt im Burgenland unabhängig jetzt von den Bemühungen der Landesspitze da mit Benfica und wie die alle heißen, da irgendwo einen Club aus dem Ausland zu bringen, der dann...
Bahndorf geht vielleicht nochmal was.
Ja, Bahndorf sind augenscheinlich jetzt da top in der Landesliga, dass die aufsteigen. Muss man schauen. Also das ist jetzt alles Kaffeesud lesen. Schade ist halt für die Burgenländer, dass es keinen Club gibt und damit wären halt die Grün-Weißen, die es ja, glaube ich, in einer entsprechenden Zahl im Burgenland gibt, die werden halt wieder gefestigt in den Westen von Wien blicken, sagen wir so.
Ja, und was den SV Mattersburg betrifft, um das vielleicht abzuschließen, da gab es leider reichlich Versäumnisse von sehr vielen Kontrollinstanzen. Alfred, ich möchte noch kurz beim Thema TSV Hartberg bleiben. Klaus Schmidt ist nicht mehr Trainer der Oststeirer. Was für dich dann am Ende absehbar? Hast du das so erwartet? Hast du damit gerechnet mit dieser Entscheidung? Und dass ja auch so zeitnah passiert?
Man muss schon sehen, dass ja, das wird mir der Martin Konrad natürlich bestätigen, weil er pocht ja immer drauf, dass ein Abstieg ja erst am Ende der 32. Runde der Fall ist. Und jetzt ist aber das Abstiegsgespenst da von Seiten der Hartberger gewesen, das so laut gejault hat, dass sie gedacht haben, sie müssen jetzt sozusagen einen neuen Exorzisten holen, der dieses Gespenst vertreibt. Gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Gut, und Martin kann uns jetzt vielleicht aufklären. Gut, den Absteiger, das wissen wir, den gibt es jetzt nach der 32. Runde. Für dich war es auch irgendwie absehbar?
Naja, man bekommt ja mit die Stimmung. Und die Stimmung ist ja nicht nur der Vorstand oder die Menschen, die natürlich letztlich auch die Entscheidungen treffen, sondern das ist ja auch das Team. Und ich glaube mal, um es kurz zu machen, wir kennen alle Klaus Schmidt. Ich glaube, er hat auch auf dem Weg im Herbst den ein oder anderen Spieler verloren, vielleicht auch durch unglückliche Entscheidungen. Ich sage nur, Svete, Heil, Regenerationstraining, 5 Tage später werden sie aus dem Kader gestrichen. Kann man alles irgendwie dann auch zusammenzählen. Und die Chance jetzt bei einer 3-monatigen Pause etwas zu verändern, die wird wahrgenommen und nicht dann im März, wenn es plötzlich ganz eng ist, vielleicht dann noch etwas zu verändern. Also ich finde den Schritt logisch. Wenn es natürlich auch brutal ist, wenn jemand nach 9 Monaten, 26, 27 Spielen dann letztlich auch eben freigestellt wird.
Ja, so beinhart ist leider oft das Geschäft Fußball. Georg Pangl, wo sehen Sie derzeit im internationalen Vergleich die österreichischen Teams, die österreichische Liga? Was das betrifft, sind Sie ein absoluter Fachmann. Aber ich würde zunächst gerne mal sportlich bleiben, wenn das irgendwie möglich ist, auch wenn das Wirtschaftliche natürlich die Leistungen auf dem Rasen bedingt. Wo sehen Sie da die österreichischen Vereine bzw. die österreichische Liga?
Also wenn man sich nur vorstellt, dass wir die vielen Punkte, die Red Bull Salzburg für die österreichische Wertung oder für das Ranking gemacht hat, wenn man die wegzählt, dann wären wir wahrscheinlich irgendwo gefüllt auf Rang 39. Und wenn man den letzten Spieltag hernimmt mit einem Torverhältnis, glaube ich, von 0 zu 10.
Das gilt ja Gott sei Dank nicht in der 5-Jahres-Wertung.
Ich sage jetzt nur, aber wenn man die Punkte, die wir nicht gemacht haben, und dass eben die hinter uns sind, wie die Türken und so weiter, mit 4 Vereinen noch dabei sind und so, dann ja, muss man wirklich froh und dankbar sein, dass man Red Bull hat, auch wenn sie in der Liga eben jedes Jahr dominant sind und auch den Cup als Abonnement-Cup-Sieger quasi innehaben. Dann schaut es eigentlich schlecht aus und so sehr, und jetzt ohne ins Detail zu gehen, und ich möchte wirklich nicht richten, aber so sehr man sich jetzt über eine Entwicklung von Austria Wien freut, wenn man noch 1-2 Jahre die Zeit zurückdreht, dass man eben international gespielt hat, ist es halt schon so, dass es, wenn sich's nicht bessert, unabhängig von Red Bull Salzburg, dass die anderen Clubs mehr Punkte machen, dann werden wir abdriften, dann können wir uns den Champions League Fixplatz wieder irgendwo wünschen und vorstellen. Also international sind wir derzeit leider Gottes mit den Vertretern in den diversen Bewerben. Okay, Sturm war natürlich unglücklich und knapp, aber am Ende trotzdem nicht unverdient, muss man mal sagen. Es zählen am Ende des Tages die Punkte und die Tore in dem Fall auch. Dann ja, können wir nur hoffen und uns wünschen, dass die anderen Clubs eben ein bisschen besser arbeiten und einfach mehr auf den Endzweck aus sind und gegen einen israelischen Club, nicht falsch verstehen, bei allem Respekt, die haben gut gespielt, aber du darfst nicht 4-0 untergehen. Lange Saison, verletzte Spieler, müde Spieler, das ist alles klar, aber das haben die anderen auch. Und da sind wir halt, wenn es dann drauf ankommt, sind wir schon Meister in der Opferrolle und im Lamentieren und was nicht alles der Grund ist, dass man nicht reüssiert hat. Also da hätte ich schon einen anderen Anspruch. Noch einmal, ich will jetzt nicht gescheiteln, aber ich habe ein bisschen Sorge, wenn man jetzt wirklich das Blatt wendet.
Und wie viel Sorge haben Sie jetzt national gesehen, sage ich einmal, Thema Infrastruktur bei den 12 Vereinen in der höchsten österreichischen Spielklasse. Wie viel Luft nach oben gibt es auch noch bei den Zuschauerzahlen? Da ist der Schnitt rund 7.000. Da gibt es ja diese Marke, 10.000 soll erreicht werden. Wie sind Sie da, die Vereine, aufgestellt?
Man bemüht sich, überhaupt kein Thema. Man hat die Pandemie hinter sich gebracht, Gott sei Dank. Und ich habe immer diesen, wie sagt man, Splän gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann einmal eine ausverkaufte Runde haben. Das waren halt so meine Visionen, meine Träume, aber alles, was ich mir vorstellen kann, das ist für mich auch umsetzbar. Und ich würde halt, ohne da Clubs und der Liga Ratschläge geben zu wollen, man müsste halt wirklich versuchen, so wie ich es damals vorhatte, mit Partnern, mit großen Partnern, eben über Freikartenaktionen, so ähnlich wie es der SV Mattersburg gemacht hat, wenn man wirklich was Positives sehen will. Also meine Kinder, die sind jetzt 15 und 17, die reden heute noch davon, wie sie damals mit am Bus abgeholt wurden aus Stotzing am Kirchenplatz, haben dann dort ein Schnitzel bekommen beim Florianihof und natürlich die Fähnchen und Leibchen und die Unterschriften. Also man kann denken, wie man will, aber das waren schon Aktionen, die waren hausgemacht, aber die haben immer noch jetzt in den Köpfen der Kindern positive Auswirkungen. Und da müsste man sich halt Gedanken machen und man darf sich halt für nichts zu gut sein, auch die kleinen Schritte gehen. Natürlich ist heute alles auf Social Media aufgebaut. Meine Kinder jetzt ohne Handy und ohne die Social Media Kanäle geht's gar nicht. Und live schauen tun die überhaupt nicht viel, sondern immer nur im Toralarm und so weiter. Aber da müsste man sich auch Gedanken machen, auch Richtung ÖFB, ohne da wirklich wieder mit dem Finger drauf zu zeigen. Aber ich glaube, wir lieben Leder. Ja, ich liebe auch Leder. Alfred, da können wir uns was anderes vielleicht auch vorstellen. Aber da müsste man irgendwie meiner Meinung nach authentischer sein, bodenständiger und direkt über die Clubs und so weiter Aktionen starten. Aber noch einmal, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber es ist natürlich in allen Bereichen, auch in der Infrastruktur, Optimierungspotenzial da. Gott sei Dank haben wir jetzt, wobei wir es ja vielleicht gar nicht mehr brauchen, jetzt die Rasenheizungen, wenn die Winter so bleiben oder noch milder werden. Aber das war damals ein Schub, wo man gesagt hat, man investiert. Und da könnte und sollte man halt auch in allen Bereichen, logischerweise, die man ja eh kennt. Das sind die Business-Logen, die VIP-Bereiche und der Komfort für die Zuschauer und so weiter. Also da ist sicherlich Optimierungsbedarf. Man wird wissen, was man zu tun hat. Und noch einmal, der Bangl, der jetzt lang weg ist von der Bundesliga, braucht den Vereinen und auch meinen Nachfolgern keine Ratschläge geben.
Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit?
Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an Sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
Ja, jetzt ist das Wort Optimierungsbedarf gefallen. Alfred, auch immer Thema bleibt ja so die Ligareform. Wenn wir Georg Pangl schon da sitzen haben, der ist ja ein Verfechter von der ersten und der zweiten Liga mit 10 Vereinen, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie immer gesagt, da bin ich auch konservativ, was das betrifft. Alfred, sagst du weiterhin, ja, das Liga-Format, das macht richtig Spaß, das bringt Spannung. Die Schweizer zum Beispiel, die wechseln ja jetzt das Format dann ab der Saison 23/24 nach schottischem Vorbild. Sagst du, das ist etwas, was vielleicht auch interessant ist, kurz zur Erklärung, weil du schon so reinschaust. Die Schotten, die spielen halt 33 Runden, sprich dreimal gegen jedes Team und dann wird auch geteilt, dann gibt's noch 5 Partien und dann steht da Meisterfest, wenn ich das jetzt
sage. Aber es ist auch angelehnt ans österreichische System. Also die Schweizer haben, wo wir mal
in
die
Schweiz geblickt haben. Sie wollten Playoffs haben, die Schweizer.
Ja, ich wollte nur sagen, aber trotzdem, wir haben immer in die Schweiz geblickt, das weiß der Georg in den Nullerjahren.
Ach so, das meinst du, ja.
Mittlerweile haben die Schweizer dann auch gesehen, was in Österreich und eben in Schottland passiert ist. Und jetzt, wenn man so möchte, gehen sie eher in diesen Weg. Also die Schweizer waren ja lang Verfechter des alten Systems.
Gut, worauf ich hinaus wollte. Ja, bitte, Georg.
Bevor der Fredl jetzt antwortet, weil er angesprochen worden ist, auch wir haben schon in der heute vor morgen ersten Liga vor vielen Jahren diese 3 Durchgänge gehabt. Dann hat es immer geheißen, es ist unfair, der fährt weiter, der fährt kürzere Distanz und so weiter. Liga, ja. Aber wie gesagt, dass man da was probiert, um die Liga zu attraktivieren, ist überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, wenn ich jetzt altmodisch und konservativ gingen mag, weil ich eben an dieser 2x10er Liga festgehalten hätte, ob der Qualität. Der Hubert Nagel hat mir jetzt vor einigen Tagen angerufen, Ex-Lustenau, ihr kennt ihn ja, weil er gefragt hat, wo er mein
langjähriger Buch, Präsident, ja.
Ja, genau, und wo er mein Buch bekommt. Und da haben wir ihm kurz geplaudert und sagt, der Georg, wenn ich mir die zweite Liga anschaue, ist ein Wahnsinn. Also das ist auch natürlich ein alteingesessener Funktionär. Aber wie gesagt, nur um das kurz erwähnt zu haben. Alfred, the floor is yours.
Ganz kurz noch, Alfred, worauf ich hinaus wollte, die Schweizer, die haben auch Playoffs angedacht, das wurde jetzt eben wieder geändert. wären das interessante Aspekte für dich, beziehungsweise ja, wie siehst du denn das Liga-Format weiterhin in Österreich?
Ich möchte gar nicht in konkreto auf diese Sache eingehen, sondern das Prinzip einmal erörtern. Wenn du jetzt Weihnachten hast, demnächst bekommst du Geschenke.
Hoffentlich. Und viele sind es nicht mehr, aber
die Sache ist Verpackung und Inhalt. Du kannst einen super Geschenk bekommen, wunderbar eingepackt, mit einer Schleife und hin und her, und dann öffnest du und ist vielleicht eine Pez-Rolle drin. Kennst du noch Pez?
Herrlich, auch mit diesem Klack, wo sie rausgekommen
genau,
sind.
Genau, diese Figuren mit dem Maus, was alles gegeben hat.
Das ist doch großartig.
Das Thema lautet ja so, Verpackung und Inhalt. Die Verpackung ist die Liga in der jeweiligen Verfasstheit, ob es Premier League mit 20 Clubs ist, sind 20, glaube ich, Primera Division oder unser Format oder das Format von den Schotten, von den Neuseeländern, von den Kapverden. Das Format ist die Verpackung. Aber zählen tut der Inhalt. Und der Inhalt sind attraktive Spiele. Und an diesem Aspekt gehört viel mehr der Fokus gelegt als auf die Verpackung. Mir ist, ehrlich gesagt, der Modus wurscht. Ich möchte tolle Spiele sehen von den Teams. Und was ich Bedenken habe, und das ist ein Bedenken auch in Richtung Zukunft, wir müssen aufpassen, dass wir die Jugend nicht verlieren, die sich begeistern kann für den Fußball. Und das ist aber, wie soll ich sagen, das Kapital auch für die Zukunft. Und da gibt es große Probleme. Ich habe gestern Doc und Dora gesehen, Hanna, Martin Konrad, du hast das auch gesehen. Der hat gesprochen davon, man muss...
Er hat es moderiert sogar.
Ja, richtig, Entschuldigung, er hat es moderiert und auch gesehen.
Aber macht nichts.
Auf jeden Fall hat er gesagt, auch was Salzburg betroffen hat, sie müssen entwickeln von 6-Jährigen, 8-Jährigen, 10-Jährigen durchgehend versuchen, da Spieler bei der Stange zu halten, dass das dann am Ende sozusagen jener Pool ist, aus dem du aus dem Vollen schöpfen kannst. Und nicht so sehr auch das Scouting, natürlich machen das die Salzburger, aber wichtiger ist eben, aus dem im eigenen Haus sozusagen den Nachwuchs zu bestellen, der dann wieder für gute Spiele sorgen. Also Format ist für mich nur die Verpackung, und ich plädiere dafür, es genügt ein Packpapier, aber wenn du öffnest, ein wunderbares Geschenk
drin. Also nur ein Gedanke, ich unterstreiche das, was du sagst, aber natürlich kann schon ein Format und ein Modus für Attraktivität sorgen, ne? Weil ich dann einfach Spannung habe, wenn es eben am Ende zum Beispiel sogenannte Finalspiele gibt, die es eben in der klassischen Zehnerliga in der 36. oder zwischen der 30. und der 36. Runde oft nicht mehr gegeben hat, weil schon sehr vieles klar war. Jetzt hast du natürlich durch die Punkteteilung, und wenn du sogar noch eine K.O.-Phase machst, so wie die Belgier mit Playoffs und sonstige Dinge, die noch enger sind, dann hast du natürlich, oder in den USA, wo es sozusagen Ausscheidungsspiele gibt, dann hast du natürlich noch mehr Spannung. Also das hat dann schon sehr wohl direkt mit dem Modus und der Verpackung zu tun.
Ja, aber Spannung heißt nicht, Entschuldigung, Spannung heißt nicht in erster Instanz Qualität.
Das ist richtig. Ich wollte nur sagen, aber du sagst, attraktive Spiele kann natürlich auch dadurch entstehen, das wollte ich sagen. Ist nicht ausgeschlossen.
Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber du verstehst auch, was ich meine. Sozusagen verstehen wir einander.
Wenn ich nur ergänzen darf, ich verstehe euch auch beide, absolut. Wenn wir jetzt aber wieder vorstellen, das sind wieder Pro und Contra, so wie immer im Leben. Es gibt die Sichtweise und jene. Jetzt haben wir die Teilung der Tabelle, jetzt haben wir rund um die 22. Runde, ist ganz Österreich hoffentlich, heute schaut es ja ein bisschen gestretchter aus, sind alle wieder Feuer und Flamme, weil 5, 6, 7, 8 Clubs jetzt über den Strich kommen können oder nicht. Das ist eines, was natürlich für die Medien, für die Zuschauer spannend ist. Aber wenn man dann weiterdenkt, und ich bin sehr wohl für Forderung, aber wenn es dann um einen Abstieg geht, ist halt die Frage, Fredl, du warst Trainer, wie tut man da mit den Jungen? Gibt man denen dann eine Chance, wenn es ums Überleben geht, wenn man wirklich dann runter muss in die zweite Leistungsstufe? Natürlich sollen die Jungen gefordert werden, diese Komfortzone, die braucht man nicht. Wenn man 10 oder 12 hat und man ist 6., 7., 8., kann man schon für die neue Saison mit den Jungen planen. Also auch, wie gesagt, es haben beide Zugänge, haben etwas. Die Frage ist halt vielleicht auch an dich, Fredl, wie würdest du das sehen mit der Forderung der Talenten? Können sie überfordert werden? Können sie verheizt werden?
Darf ich da kurz was einbringen? Wäre das vielleicht dann eine geschlossene Liga, Alfred, und auch an Sie, Georg Pangl, die Frage gerichtet, dass man sagt, okay, die 12 Teams, die sind ganz einfach oben. Ich sage jetzt einmal Hausnummer, die nächsten 5 Jahre in der zweiten Liga ist ja auch immer schwierig mit der Entwicklung, mit der Infrastruktur für die Bundesliga. Wäre das etwas, Alfred?
Geschlossene Liga erschließt sich mir nicht.
ist auch für mich kein Zugang, weil diese Grundregeln des Fußballs, die müssen da sein. Also einer muss, in dem Fall einer absteigen. Aber auch in der zweiten Leistungsstufe sieht man ja, dass es oft an den Voraussetzungen mangelt. Jetzt zieht sich Lafnitz zurück. Man hat nicht die Voraussetzungen. Man will gar nicht aus der Regionalliga aufsteigen, der eine oder andere Club. Also da dünnt sich schon die Suppe irgendwo ein bisschen aus. Und die Frage ist, wie viele Clubs verträgt man wirklich in Österreich, die jetzt profimäßig spielen, wobei ja der Zugang der zweiten Division ist, es können dort Profis spielen, es können Halbamateure spielen, es können Amateure spielen. Und dieser ursprüngliche Zugang, der hat mich halt sehr irritiert, weil wie soll eine richtige Profitruppe gegen eine richtige Amateurtruppe, was soll da rauskommen, außer normalerweise ein Sieg. Genau. Aber wie gesagt, das ist, man kann alles diskutieren.
Nur zwei Sachen. Das eine ist, die geschlossene Liga ist ja praktisch schon ein wenig durch die Lizenzierung gegeben. Und ich finde die Lizenzierung gut, aber es ist ja schon angesprochen worden. Da sind eben Voraussetzungen zu erfüllen, die eben ohnehin schon viele nicht mehr erfüllen können. Insofern geht es ja ohnehin in diese Richtung. Und wir haben vielleicht 15, 16 Teams in Österreich, die sich dieses Ganze überhaupt leisten können, dieses Prozedere, 12er Liga. Und das zweite ist, das Problem ist der Unterbau. Das ist natürlich auch eine Frage, das beginnt ab der zweiten Liga, geht dann weiter, vor allem auch in der Drittklassigkeit. Und das ist natürlich auch eine Frage, die den Georg Bangl sehr beschäftigt, weil das entscheidet ja nicht die Bundesliga, die Hauptversammlung, sondern das entscheiden vor allem die Landesverbandspräsidenten und der ÖFB. Und das ist ein Thema, ich glaube, seitdem ich mich mit Fußball interessiere, ist das schon immer eines, wo es keine Einigkeit gibt und wo ich sage mal auch aufgrund der Geografie in Österreich es offensichtlich so schwierig ist, da eine Durchgängigkeit zu haben, wo man sagt, das macht dann Sinn und das ist auch eine klare Trennung zwischen Profi- und Amateurbereich. Im Übrigen, Lafnitz wollte ich nur erwähnen, die wollen jetzt doch um eine Lizenz ansuchen, da hat es letzte Woche eine Vorstandssitzung gegeben,
ja.
Nicht das letzte Wort gesprochen.
Ja, und Martin, wenn du es schon erwähnst, dann nehme ich das natürlich gleich auf, das Thema ÖFB und Strukturen, man hört immer wieder, die sind nicht zeitgemäß. Georg Pangl, wo würden Sie da ansetzen? Wo sagen Sie, das kann man verbessern? Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, beziehungsweise Sie sagen ja auch öffentlich, nehmen Sie Ihre Stellung dazu. Wenn die Zeit reif ist, dann möchte ich hauptamtlich ÖFB-Präsident werden. Ich stelle Ihnen dann nachher noch die Frage, wann genau diese Zeit sein soll. Aber kommen wir jetzt einmal auf die Strukturen zurück. Wo würden Sie da ansetzen? Wo sehen Sie da den größten Verbesserungsbedarf?
Es ist jetzt nicht aktuell meine Rolle, da dem ÖFB irgendwo Vorschläge ausrichten zu lassen über ein Medium. Aber wenn man
konkret... Ich habe danach gefragt. Sie haben sich ja nicht aufgedrängt.
Nee, nein, ich möchte nur kurz ein bisschen anders die Antwort geben. Und zwar vorbehaltlich, dass mich die Clubs im Burgenland wählen, werde ich BV-Präsident. Ab
2024.
Das ist mein konkreter Plan. Ich habe einiges zu tun. Man muss sich vorbereiten und so weiter. Auch die Firma entsprechend adaptieren. Aber wenn dem so ist, dann weiß ich, und ich habe auch ein Konzept, das habe ich auch schon unserer Landesspitze, dem Herrn Landeshauptmann gegeben und so weiter, da gibt's Knochenarbeit zu erledigen. Es ist halt die Zeit so, dass wir so viele Konkurrenz haben eben zum Fußball. Man verliert die Jugend, wie der Alfred gesagt hat. Die Reservendematik im Burgenland, die gibt's in ganz Österreich. Du bringst keine Reserve mehr zusammen, weil halt alles, die Zeit ist anders, das muss man mal akzeptieren. Und da muss man ansetzen. Und das geht hin bis zu Photovoltaikanlagen auf den Kabinen und Tribünendächern und so weiter. Da gibt es so viel zu tun. Und das ist ja nicht nur im Burgenland der Fall, sondern den Bogen kann man wahrscheinlich spannen bis nach Vorarlberg. Und wenn man die Basis, bin wieder beim Alfred, wir müssen die Jugend auch in der Breite gewinnen. Deswegen bin ich unter anderem, nicht weil ich so geil nach Titeln bin, habe ich vor 3 Jahren zugesagt, dass ich Techball-Präsident im Burgenland werde, beziehungsweise jetzt bin mit Alexandra Konczo, die macht das für Österreich. Ich sehe da eine Option, wenn die Jugendlichen, Mädchen, Kinder bis hin zu den Senioren und behinderten Leuten und so weiter, wenn die diesen Techball, ihr kennt ja das, diesen gebogenen Tischtennistisch und Aufführungszeichen mit Ball und dann kann man 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 spielen. Wenn sich da nur die Bewegung ein bisschen fördern lässt und dass wir wegkommen von diesem adipösen Zustand, den wir jetzt ganz, ganz klar entgegensteuern, dann gibt's da Potenzial. Und wenn man ein paar zum Fußball bekommt oder vom Fußball ein paar zum Deckball, dann ist das wieder ein Ansatz. Es muss Leben auf die Plätze. Ich wohne da in einem kleinen Ort, der ist sowas für fein, wirklich toll. Da tut sich noch was am Sportplatz. Wir haben 800 Einwohner, haben 50 Kinder, U8, U9, U11, U13. Ich zieh mir den Hut von meinem Obmann. Sensationell. Und wenn man das umlegt, es geht ja. Und jetzt kommen wir ein bisschen in Vorteil, müsst ihr mich dann bremsen. Ich war dann bei der letzten Hauptversammlung vom Verein und sage dann zum Bürgermeister, sage ich, Thomas, hast du nicht irgendwo ein kleines Budget? Wir haben 50 Kinder als Stotzing. Hast du nicht für jeden einen 50er, dass du dem Verein eine Förderung gibst? Für jedes Kind gibt es 50 Euro. Der sagt, das kriegen wir hin. Mit dem gehe ich, würde ich jetzt zum Land gehen, beziehungsweise der ÖFB sollte über Sponsoren, wie auch immer, und die gibt's, jeden Verein fördern, wo man Jugendliche wieder anmeldet. Und es gibt halt Vereine, da spielen 10 Slowaken oder 10 Ungarn und so weiter. Da kann es keine Zukunft geben. Und ich habe es jetzt runtergebrochen auf einen Landesverband und das halt umgelegt auf den ÖFB. Es gibt immer und überall Optimierungsbedarf, wenn man sich hinsetzt, das ehrlich analysiert, einmal die Egos wegschiebt. Das ist halt meine Erfahrung. Ich schreibe vielleicht an einem zweiten Buch, vielleicht in Kooperation mit Fredl. Das wird dann das Ego ist für meine Begriffe, was ich gelernt habe, das der größte Gegner im Fußball, im Sport, weil die Herrschaften alle so wichtig sind, bis ganz nach oben. Ich weiß es und die Sache leidet und es geht immer ums gut Aussteigen der Herrschaften, weil sie wiedergewählt werden wollen und so weiter. Und ich gehe mit dem Zugang hinein. Wenn es sein soll, werde ich es. Wenn nicht, um Gottes Willen, geht mein Leben genauso schön weiter und ich werde es nicht. Aber ich würde mich nie irgendwo über Deals verkaufen, nur dass ich irgendeinen Titel bekomme.
Ja, und noch ganz kurz zur Erklärung. Günter Benke hat ja dieses Amt gerade inne, also BFV-Präsident. Und da haben sie ja seine Zustimmung beziehungsweise unterstützt sie dahingehend, wenn ich das alles so richtig vernommen habe. Nicht, dass da noch ein paar Leute glauben, den wollen sie jetzt absägen. Und das ist ja in diesem Sinn überhaupt nicht. Alfred, jetzt haben wir schon gehört, das Bild nach außen des ÖFB. Wir wissen leider, Präsident Gerhard Milletich sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Es herrscht auch unter den jeweiligen Verbandspräsidenten kaum Einigkeit. Es ist alles sehr zerrüttelt, zerstritten. Wie sehr schadet das alles dem ÖFB und wie kann das wieder positiver werden?
Gar nicht.
So einfach ist es dann.
Das ist deshalb so, weil ich sag dir was, jetzt sind wir vier hier und reden über eine gemeinsame Sache. Was wir allerdings beobachten, nicht nur in Österreich, sondern prinzipiell auf der Welt, die Blasenbildung. Die Menschen leben nur mehr in Blasen und sobald sie es tun müssten, dass sie aus der eigenen Blase hinaus in die fremde Blase hineinblicken, dann, das ist ja fürchterlich, diese Blase da drüben. Das heißt, diese Atomisierung der Gesellschaften, macht ja auch im Sport nicht halt. Also der Landesverbandpräsident von Tirol will mit dem Landesverbandspräsidenten vom Burgenland ja gar nichts gemeinsam haben, weil das ist eine Blase, die ist weit weg. Und die interessiert ihn ja überhaupt nicht. Also in Wirklichkeit ist keine Lösung in Sicht.
Ja, dann die Frage kommt natürlich, bitte Georg Pangl.
Alfred, ich schätze dich unendlich, das weißt du, aber ich habe da eine andere Meinung. Es ist immer eine Möglichkeit da, dass man aus deiner genannten Blase rausgeht und dann in die andere Blase eindringt und einmal Hallo, sehr freundlich Hallo sagt und eine Verbindung herstellt. Und diese Verbindung ist für mich das Um und Auf, speziell im ÖFB-Präsidium. Und man weiß es ja jetzt, wie es da zugeht. Man spielt mir zu eben Aussagen von mir persönlich sehr geschätzten Sepp Geißler, was der über den ÖFB-Präsidenten sagt in der Tiroler Krone oder in der Tiroler Tageszeit.
Ja, dass eine rote Linie überschritten hat.
Man muss sich die Hände reichen. Im ÖFB-Präsidium gibt's nur ein Miteinander. Und was jetzt los ist, das ist inakzeptabel. Und da muss man sich die Hände reichen. Und wenn halt der ÖFB-Präsident, ohne ihn zu kritisieren, es ist nicht meine Aufgabe, sagt, es ist nicht seine Aufgabe, die Herrschaften zusammenzuführen und sie an der Hand zu nehmen, dann würde ich meinen, es ist doch ein Teil der Aufgabe. Es sind alles erwachsene Menschen. Jeder hat irgendwo sein Umfeld, seinen Zugang und so weiter. Aber die Herrschaften haben alle, sind tolle Persönlichkeiten, haben ein Potenzial. Und wenn es halt so abdriftet, dass man gegeneinander arbeitet, dann haben wir den Status quo. Und es kann nur ein Miteinander geben. Und Alfred, da müsste man alles dran setzen, von allen Beteiligten. Sie wirklich einmal irgendwo einsperren, dann nochmal einen Rauffang. Und wenn es dann passt, steigt der weiße Rauch auf. Wir haben uns geeinigt. Und solange, bis man nicht eine halbwegs tragbare Basis hat, wo man sich persönlich halt respektiert. Man muss sich ja nicht als Freunde abhusteln jedes Mal, aber der Respekt muss da sein. Es geht um die Sache und es geht nicht um Personen. Da sind wir wieder beim Ego. Es geht um den Fußball, es geht um die Zukunft und es geht vom Gianni Infantino über die UEFA bis zu unseren Menschen. Die sind gewählt, die müssen sich bewusst werden, welche Aufgaben sie haben und nicht genauso wie die Politiker. Und jetzt kommen wir auf ein ganz anderes Thema. Da geht's immer nur um den eigenen Soft. Das kann nicht sein und da müsste jetzt auch einmal ein Umdenken einsetzen. Wir haben die Lemminge, wo wir alle irgendwo dazugehören und ich möchte jetzt ein bisschen zumindest aufzeigen, wir watschen alle nach, ein paar entscheiden irgendein Blödsinn, ob, was auch immer das ist und wir melden uns nicht. Und da möchte ich einfach auch ein bisschen wachrütteln mit der direkten Art. Noch einmal, wenn ich es nicht werde, werde ich es nicht. Aber das kann ich mir vorstellen. Take it or leave it. Aber man müsste sich zumindest bemühen, da, um zurückzukommen auf die Frage, auch beim ÖFB diese Einheit wiederherzustellen. Ich war lange dabei, ihr wisst es, ich habe damals noch unter Pepper Mauhart das miterlebt. Da gab es auch immer wieder Ausreißer, aber damals hat es da der Herr Mauhart geschafft, die an der Stange zu halten, bei der Stange zu halten. Und das müssen wir, in die Richtung müssen wir wieder hinkommen.
Alfred, du zeigst schon auf, was kommt.
Ich möchte ein Sprichwort zitieren und hier den Wind aus den Segeln nehmen, Georg. Das Sprichwort lautet so: Unter den Blinden ist der Einäugige König. Und ich behaupte, unter den Blinden wird der Einäugige massakriert.
Wenn sie ihn finden, wenn sie ihn finden. Die Blinden müssen, der Einäugige hat das Glück, der sieht, wo sich die Blinden
hinbekommen. Kann immer weglaufen.
Die Blinden sind in Überzahl, die finden nicht.
Außer sie riechen und sie spüren es dann, wo er sich bewegt, in der Dunkelheit des Raums.
Ganz kurz noch, Georg Pankel, weil Sie das Wort tragbar auch vorhin erwähnt haben, in einem anderen Zusammenhang. Aber klar, ich stelle jetzt die Frage, der Präsident Gerhard Miletich sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert, soll laut Medienberichten, also News Kurier, bei Partnern des ÖFB Inserate für seine eigenen Magazine lukriert haben. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung, aber sollten sich diese Vorwürfe bestätigen, ist das für Sie ein ganz klarer Grund, dass er dann zurücktreten muss, der Präsident?
Auch wenn ich mich jetzt oute, und ich sage bewusst dazu, nicht weil der Gerhard Miletich Burgenländer ist. Ich kenne ihn, ich schätze ihn, wir sind keine Busenfreunde, wohlgemerkt. Aber ich würde die Situation so charakterisieren, dass der Gerhard Miletich ein Leben lang seinen Job gemacht hat. Er versteht seinen Job, er weiß, wie es geht. Und er hat mir versichert, und ich habe ihn bewusst vor der Präsidiumssitzung angerufen, so: Gerhard, nur dass du weißt, egal was über die Medien transportiert wird, ich werde, egal was passiert, jetzt nicht dein Nachfolger. Wenn, dann vielleicht nach der übernächsten Periode, wenn die Zeit reif ist. Aber eines ist wichtig, das wollte ich dir sagen. Und er hat dann gesagt: Georg, danke, das weiß ich, aber ich bin im Recht. Und ich habe mir dann erlaubt zu sagen, so: Georg, ich kenne dich, du bist ein Ehrenmann. Du weißt halt, wie es Geschäft geht. Aber wenn jetzt das im Raum steht, dann würde ich es so machen, einmal einen Schritt zurücktreten, aus der Energie raus, jetzt nicht vom Job zurücktreten, dann einmal schauen, wo sind die Compliance-Regeln des ÖFB, wie schauen die aus, dann hole ich mir den Herrn Dr. Fiedler, adaptiere die Compliance-Regeln, dann versuche ich wirklich, und ich glaube, der Kurier, wie ich die Herrschaften kenne, die werden Interesse haben, dass man sie einmal zusammensetzt, ohne Öffentlichkeit, dass man sich ausredet, und wenn man dann draufkommt, dass es bis jetzt und auch im Burgenland einfach nichts ausgemacht hat, die Art und Weise, wie der Gerhard Miletich die Inserate quasi gekeilt hat, dann war das eines. Wenn man jetzt draufkommt, die Zeit ist eine andere, die Luft am Berg oben als ÖFB-Präsident ist dünner und man kommt drauf, dass da was nicht zusammenpasst, dann muss die erste Konsequenz sein, dass man sagt: Okay, Gerhard Miletich, weil die drei Inserate werden von seinem Gesamtumsatz, die werden ihm nicht einmal einen Lacher kosten, auch wenn er recht hat, dass er die schon vorher hatte, würde ich sagen: Okay, sorry, treffen uns mit den Sponsoren oder schreiben mir einen netten Brief, es tut mir leid, ich habe da unbewusst übers Ziel geschossen, wird nie mehr passieren, ich trete da jetzt im Job einen Schritt zurück, ich werde sie nie mehr kontaktieren und versuche da wirklich mit dem Kurier, mit News, mit der Öffentlichkeit, mit den ÖFB-Präsidiumskollegen das zu klären und das in so einer Art und Weise, dass kein Staubkörnchen mehr übrig bleibt, weil man zusammengekehrt hat.
Aber um das geht's ja. Er kann ja ruhig sagen, er ist im Recht. Aber ich finde, das ist in dem Fall nicht das Entscheidende. Wie in vielen politischen aktuellen Situationen, da gibt's noch die Moral, den Anstand, und das ist eine andere Kategorie. Und da geht's nicht darum, ob er rechtlich vielleicht dafür belangt wird oder nicht.
Da bin ich bei dir, Martin, und genau darum geht es, das zu erkennen, das Gefühl zu haben, dass man vielleicht, auch wenn man recht ist, irgendwo was doch aus anderer Perspektive falsch gemacht hat, und das ist der Punkt. Und es müsste lösbar sein, ohne dass der Gerhard Miletich zurücktreten muss, aus meiner Sicht.
Ja, und Wörter wie Transparenz, Compliance sind derzeit überhaupt in vielen verschiedenen Sparten sehr aktuell. Das Vertrauen in die verschiedenen Instanzen ist derzeit allgemein gering. Wo führt uns das hin, das Thema ÖFB? Das werden wir heute auch nicht alles lösen können. So, eine WM steht vor der Tür. In weniger als einer Woche in Katar geht's los. Und es gibt, was die Vergabe betrifft, sehr viel Kritik, weiterhin auch völlig zu Recht. Das Wort Korruption fällt da immer wieder. Viele sagen, ja, das ist offensichtlich, dass die WM nach Katar verkauft wurde. Georg Pangl, ich weiß, Sie lieben den Fußball genauso wie wir hier. Wie sehr freuen Sie sich auf die WM überhaupt? Kribbelt es bei Ihnen?
Um ganz ehrlich zu sein, es ist anders, und ich habe schon einige Weltmeisterschaften erlebt, wo die Vorfreude groß war, die Freude aufs Land, auf die Kultur, auf die Mentalität. Und ohne den Katari nahe treten zu wollen, ich war vor Ort, ich habe da eine unglaubliche Gastfreundschaft erlebt, ein Zuvorkommen und so weiter bei dieser Sitzung in Doha damals. Aber die Art und Weise, wie halt die WM vergeben wurde, schon 2010, das ist schon eine Zeit lang her, die ist absolut verurteilenswert, weil eben die FIFA da eine unglaublich für mich untragbare Rolle gespielt hat. Das war vor Infantinos Zeit, wie wir wissen, als es noch über das FIFA-Exekutivkomitee die Vergaben gab, 2018, 2022. Man weiß, dass der damalige Vorsitzende der Evaluierungskommission, der Harold Main Nichols, dass der sowohl Russland als auch Katar an die letzte Stelle der Bewerber
wurde gesperrt daraufhin, glaube ich sogar.
Er wurde 7 Jahre lang gesperrt, hat dann beim CAS Protest eingelegt, wurde dann freigesprochen, also er hat nichts falsch gemacht. Und wenn man sich das alles ein bisschen im Detail anschaut und die korrupten Herrschaften, Warner, Blazer, wie sie alle geheißen haben, viele schon davon verstorben, was die dem Fußball angetan haben, indem sie wirklich viel Geld genommen haben und so weiter. Also das ist eine Selbstherrlichkeit, die haben ein wenig Gott gespielt, wo ich sage, unfassbar. Und das ist halt auch das System FIFA gewesen, wo halt jeder irgendwo jeden mitgedeckt hat oder jeder war mitgefangen. Und da hat halt dann auch, Avalanche, Gott hab ihn selig, das war eine andere Zeit. Und dann hat er halt versucht, meiner Meinung nach, dass Sepp Blatter die FIFA irgendwie zu retten. Die waren ja auch damals mit ISL, waren sie ja am Abgrund, auch wirtschaftlich. Und der Sepp hat da sicherlich sein Bestes getan, um die FIFA am Leben zu erhalten. Aber wie gesagt, was sich die Herrschaften da herausgenommen haben, das hat mit Charakter, mit Anstand, mit Gewissen überhaupt nichts zu tun.
Da sind wir wieder bei der Moral.
Ja, und das war halt leider diese Zeit vor 2010, dass dann die FIFA gleich der Vorgriff 2014, 15, wo ich dann in dieser Taskforce dabei war, die FIFA dann versucht hat, so viel wie möglich halt zu retten im Sinne, die Stadien sind ja schon fast gebaut, hunderte Milliarden, am Ende des Tages hat man investiert, dass dann der Gianni Infantino 2015 nicht mehr zurück konnte, meiner Meinung nach, weil eben entsprechend hohe Klagen zu erwarten waren, das verstehe ich, dass man dann wieder all die Themen jetzt bisschen anspricht und da Verbesserungen eintreten sollen, verstehe ich auch, aber die FIFA hätte nie in die Verlegenheit kommen dürfen, die WM an Katar zu vergeben.
Ja, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie diesen Podcast nicht diesen, sondern den vor 2 Wochen noch nicht gehört haben, kann ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, mit einem absoluten Katar-Experten, Andreas Neubauer, war da zu Gast und hat wirklich für tolle Einblicke gesorgt. Alfred,
kurz ich sehe schon wieder... Ich wollte nur sagen, jetzt ist die WM dort, der zweite Punkt ist ja, warum muss sie gerade im November, Dezember gespielt werden?
Ne? Ja, weil es im Sommer 50 Grad hat.
Naja, aber es wäre ja auch möglich gewesen, im Februar 2022 zu spielen oder im Jänner. Ne?
Aber dann hätte...
Da war der Georg Bankinger mittendrin. Es war ja eine heiße Diskussion, gerade für die europäischen Club-Wettbewerbe, wann der beste Termin ist. Jetzt haben wir das Problem. Wir diskutieren seit Wochen drüber. Es gibt viele Verletzte, dichtes
Programm. Ja,
der Jürgen Klopp sagt, im Boxing Day wird sofort eine Woche nach dem Finale wieder gespielt. Also der Kalender ist über den Haufen geworfen worden, hat mit Corona begonnen. Das hat damals nur keiner wissen können. Und es ist jetzt nach wie vor kompletter, wie soll ich mal sagen, es ist überhaupt nicht so, wie es über Jahre war, eigentlich immer, dass man eine Meisterschaft spielt von August in etwa. Österreich ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später, bis Ende Mai. Ne, jetzt spielen wir diesmal bis Mitte Juni. Champions League-Finale ist Mitte Juni 2023.
Alfred, bitte.
Ich möchte nochmal kurz auf das vorhin Gesagte Bezug nehmen. Mit 2 Aspekten. Der erste Aspekt ist, man könnte diese Korruptionsgeschichten mit einem Schlag abdrehen, indem man ein Prozedere wählt, das ganz einfach ist. Kontinentalverband Südamerika oder Asien oder Afrika oder Europa hat sozusagen in der Rotation die Ausrichtung einer WM. Und dann werden also aus diesen Kontinentalverbänden die Bewerbungen eingebracht, die da möglich sind, sagen wir jetzt Europa. Deutschland, Italien, Frankreich. Na, Losentscheid, Zufallsgenerator. Du kannst also gar nicht von vornherein jemand bestechen, weil du kannst dich zwar bewerben und aus einem Feld von 8 bis 10 Mitbewerbern wird einer per Zufall ausgewählt. Na, wie sollst du da jemand auf Funktionärsebene mit Bestechungsgeldern auf deine Seite ziehen können? Gleich? Georg, gleich. Punkt A. Und Punkt B, das ist für mich auch was ganz Wesentliches. Die FIFA macht Milliarden, aber die Kosten tragen die Steuerzahler. Das ist zum Speiben. Weil es werden die Stadien gebaut über natürlich Steuergelder. Das tragen also die Ausrichterländer. Aber den Großteil des Kuchens finanziell schnappt sich die FIFA auf Schweizer Nummernkonten?
Alfred, wieder glasklar analysiert. Beim Losentscheid bin ich im Prinzip bei dir, aber es muss Parameter geben. Und wenn jetzt Katar in die Gruppe der Bewerber fällt und es per Losentscheid dann zugesprochen kommt, dann ist ja trotzdem nicht in Ordnung. Weil Katar.
Aber sie haben niemanden bestochen, weil was soll das nützen? Hunderte Millionen und den Herrn
Sarkozy. Jetzt nicht immer mehr, Alfred. Man hat ja das Prozedere geändert. Es gibt ja nicht mehr 24 Exekutivmitglieder, sondern jede Nation, jeder Verband hat eine Stimme. Und 200 Verbände zu bestechen, ist ein bisschen schwieriger als
24. Ja. Früher waren es 25 Personen, waren es, glaube ich.
Korrekt, Martin. Martin, absolut korrekt. Aber Alfred, noch einmal. Katar darf nie in den Lostopf kommen. Und um in den Lostopf zu kommen, damals haben sie ihn bestochen. Und das muss man auch ausschließen. Dass nicht irgendwer in den Lostopf kommt. Noch einmal, der Harold Mann Nichols hat Katar. Normalerweise wären die nicht in den Lostopf gekommen. Jetzt haben sie den gesperrt und sie waren trotzdem drinnen.
Weil ja, das ist eine Kriteriumsfrage.
Ja, aber
noch wer einmal, darf sich überhaupt bewerben? Mit welchen Möglichkeiten?
Das sportliche
Parameter. Und finanzielle.
Ja. Parameter, finanziellen, Menschenrechtsorganisation und. Und wenn da ein Parameter nicht eingehalten wird, sind die auszuscheiden. Katar wäre ausgeschieden worden, haben es aber, eh schon wissen, geschafft, dabei zu bleiben. Und das müsste man in Zukunft auch verhindern. Weil es heißt ja nicht, wenn es da eine Studie, also eine Gruppe gibt, die in Katar ist, von 20 honorigen Herrschaften, jeder mit der eigenen Limousine, jeder eigenes Flugzeug, jetzt überspitzt gesagt, dann muss man die Herrschaften wieder schützen, dass die nicht von Katar und Co. wieder angebohrt werden und bestochen werden. Weil die entscheiden dann, wer in den Topf kommt. Und da haben wir noch dieses Nadelöhr. Ich bin bei dir, guter Ansatz, aber man muss es bis ins Detail durchdenken, dass das eben nicht möglich ist, auch diesen Topf quasi zu beeinflussen, dass man dort reinkommt. Und wenn ich einen Parameter nicht erfülle, dann bin ich ausgeschieden. Und das wäre der Fall gewesen bei Katar und bei Russland.
Ja, und um es kurz zu machen, damals Katar, die WM hätte nicht dorthin gehen sollen, dürfen, müssen, wie auch immer, sondern die USA hätte es bekommen müssen, die Weltmeisterschaft. Dann sieht jetzt vieles anders aus, aber es ist jetzt einmal die WM in Katar und Georg Pangl, also sie beschäftigen sich sehr viel mit Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Finanzierung im internationalen Fußball. Wie kann eine WM in Katar dann überhaupt für Nachhaltigkeit sorgen, auch was die Stadien betrifft, zum Beispiel auch die WM in Südafrika. Russland wurde hier schon erwähnt. Wie kann es da überhaupt Nachhaltigkeit geben nach der WM in Katar?
Also ich stelle mir die Frage immer, und wenn ich dann höre von der FIFA, dass es die erste große nachhaltige WM wird, dann muss mir das jemand wirklich runterbrechen oder über die Medien zumindest, dass ich es auch erfahre, weil wenn es gefühlt, ich weiß nicht, wie viele Flüge pro Tag geben soll, weil man keine Zimmer hat, die man dann noch Dubai und sonst wohin fliegt, die Herrschaften wieder einfliegen lässt, vom Stadionbau über die hunderten Milliarden gar nicht zu reden, die, wo man dann wahrscheinlich 9 wieder abreißt und vielleicht irgendwo halbwegs dann wieder aufbaut. Also da gibt's Themen, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Wie kann man die CO2-Ausstoß oder eben diese Themen kompensieren? Wie soll das gehen, wenn man diese Flüge hat? Allein wegen der Zimmer. Und noch einmal, das muss man sich vorstellen, dort ist eine Studiengruppe, da gibt's so ein Dossier, das ist mehr als ein Ordner voll mit allen Details. Wie viele U-Bahn-Stationen, wie viele Bahnhöfe, Flughäfen, Hotels und so weiter gibt es? Und dann kommt man drauf, dass einige Monate vor der Veranstaltung, dass man zu wenig Zimmer hat. Also das stinkt sowas zum Himmel, dass es unfassbar ist. Und dann eben zu sagen, mit all diesen Flügen, die WM ist nachhaltig, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Wenn, dann soll man sagen, es ist, wie es ist, aber man hat halt irgendwo das Gefühl, man wird ein bisschen beschränkt im Denken gehalten.
Sie hätten auch sagen können, dunkel gekauft, ist in Ordnung. Wir reden hier immer Klartext. Aber was die Nachhaltigkeit betrifft, bringt uns dann eigentlich auch gleich zur nächsten WM, die ist dann in 3 Ländern, Mexiko, USA und Kanada. Auch da werden die Mannschaften fliegen. Aber ich möchte jetzt
noch kurz Sport Europameisterschaft. Otto-Europameisterschaft, Aserbaidschan, Bukarest, Lissabon, Glasgow, also so viel geflogen ist nur bei keinem Turnier geworden. Da ging es ja in Doha, 1,5 Autostunden, die größte Entfernung der beiden Stadien ist ja dagegen wirklich nichts. Nicht? Aber ich will nur sagen, es gibt überall Probleme, aber wir brauchen uns nicht auf die Fahnen heften. In Europa haben wir alles richtig gemacht, weil das war ja letztes Jahr der absolute Wahnsinn.
Guter Aspekt, und Georg Pangl sagt, beziehungsweise schreibt es ja auch richtig in seinem Buch, das ist ein Zug, der rast rasant in Richtung Abgrund. Stoppen können wir nicht, das ist illusorisch, wir können ihn nur verlangsamen, und ich frage mich, wie das dann überhaupt möglich sein soll. Aber die Zeit läuft uns davon und wir werden auch das heute leider nicht mehr klären können. Es gibt so viel spannende Themen. Georg Pangl, noch ganz kurz, wer sind denn für Sie sportlich gesehen die Favoriten bei dieser WM in Katar? Frankreich, Brasilien, Argentinien, vielleicht auch noch die Belgier oder gar die Deutschen mit Hansi Flick?
Jeder der genannten kommt in Frage und ich habe so das Gefühl, wenn ich mir den Hansi Flick vorstelle mit der Bayern-Achse und der bringt es irgendwie rüber, wo er damals diese Riesenerfolge gefeiert hat, so zählen für mich die Deutschen dieses Mal neben den genannten, und es gibt viele, zu den Top-Favoriten.
Oh, das ist eine starke Aussage. Alfred, stimmst du da Georg Pangl zu, was die Deutschen betrifft? Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, wer deine Favoriten sind. Wie siehst du Deutschland aufgestellt? Vor allem Thema Stürmer. Ja, Niklas Füllkrug ist dabei, aber Timo Werner fällt zum Beispiel aus und so ein klassischer Mittelstürmer, den haben die Deutschen nicht. Brauchen sie den überhaupt?
Die Deutschen sind chancenlos.
Wow, aber vielleicht sagen manche, Götze schießt dann im Finale wieder das Tor, weil der ist wieder beim Nationalteam dabei. Da sagst du auch ganz klar, nein, keine Chance.
Nein, keine Chance. Müssen froh sein, wenn sie ins Achtelfinale kommen.
Na bitte, hier wird weiter in Klartext gesprochen. Wer ist dein Favorit? Noch ganz kurz.
Na, ich habe mehrere Favoriten. Zum einen einen negativen Favoriten, von dem ich unbedingt hoffe, dass sie es nicht werden. Das sind die Engländer. Dann hoffe ich auch aus Südamerika, dass es nicht Brasilien wird. Am liebsten wäre mir Tunesien.
Na bitte. Dann drücken wir den Tunesiern die Daumen. Martin, du auch? Oder
sagst die
du?
Werden sicher nicht.
Ja, also, da ist die Tote, dann noch ist super.
Da werden die Deutschen früher.
Ja, also die Deutschen haben natürlich eine Möglichkeit. Nachdem der Alfred ihnen jegliche Chancen abspricht, ist die Chance für Deutschland tatsächlich diesmal sehr hoch.
Immer im Umkehrschluss.
Genau, wir wissen ja jetzt. Alfreds Tipps. Aber ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis. Es wird keine Außenseiter Weltmeisterschaft werden. Also ich glaube, es wird eine der großen Nationen gewinnen. Ich würde mal sagen, die Franzosen unspektakulär. Neben Brasilien für mich der Favorit. Ich habe jetzt aber nicht genau die Bäume im Kopf, wann die unter Umständen aufeinandertreffen könnten, weil das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, ob es vielleicht einer tatsächlich etwas einfacher hat bis auf dem Weg zum Finale am 4. Adventssonntag, auch ganz nett übrigens.
Ja, da freuen wir uns schon drauf, wenn wir dann Glühwein trinken und vielleicht einen Adventsstrudel oder wie auch immer das heißt dazu essen. Und die Deutschen freuen sich, weil die sind jetzt von den Buchmachern ganz nach oben gesetzt worden. Alfred Tater, sei Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran natürlich bei Georg Pangl. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Genießen Sie die vorweihnachtliche Zeit, vor allem mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau und Ihren beiden Söhnen in Stotzing.
Und war mir eine Freude. Vielen Dank. Es war mir eine
auch
Freude.
Und sorry, wenn ich jetzt fortfall. War toll. Nein, alles gut. Wir sind natürlich sehr gespannt, wo Sie dann in den nächsten Jahren im Fußball tätig sein werden und wünschen Ihnen da jetzt schon alles Gute dafür.
Vielen Dank.
Ja, und vielen Dank auch an Alfred und Martin.
Es war ein sehr schönes Theater der Träume. Dankeschön.
Oh, herrlicher Abschluss. Und wir verabschieden uns zwar in die nationale und europäische Club-Winterpause, melden uns aber während der Fußball-Weltmeisterschaft immer wieder mit einem Audiobeweis spezial. Weitere Infos dazu folgen in Kürze. Ich sage noch einmal Dank an Georg Pangl, Alfred und an dich, Martin.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Ich habe es ja schon erwähnt, bei uns gibt es in Folge den Audiobeweis spezial. Am Dienstag, den 22. November, begrüßen wir Peter Stöger und Andi Herzog. Drei Tage später sind dann Hans Krankl und Alfred Tater zu Gast. Und weiter geht's dann am 29. November mit Marc Janko und Peter Stöger. Da freuen wir uns schon drauf. Auch da wird wieder eifrig diskutiert werden. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Und dann heißt es Audiobeweis spezial.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.